Max, was ist eigentlich bei Italien los? Max, was macht Harry Kane bei England? Max, 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 Max. Ja, ich habe es ja jetzt oft genug gehört. Ihr kriegt, was viele von euch gefordert haben. Ihr bekommt eine Ligatour im Gewand der Nationalteamsendung. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet.
Ah oui,
l'équipe de France est championne d'Europe.
L'équipe de France est
championne. Oh, le goal! Oh, le goal! What a shit to run over.
Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal.
Fernando Torres intenta irse por velocidad.
Das Länderspiel in der Analyse.
Wer bei diesem Intro keine gute Laune bekommt, der hat ein Herz oder Ohren aus Stein. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße vorerst drei Gäste bei mir. Ein vierter wird sich noch dazugesellen. Uli Hebel ist hier. Hallo Uli.
Hallo, grüß euch.
Jakob Hafke, schön, dass du da bist.
Moin.
Und Alex Troika, ich hoffe, du kannst dich durch die Sendung schleppen. Guten Morgen.
Servus, morgen.
Wir wollen heute sprechen, Christian Bernhard wird später hoffentlich noch dazu stoßen. Wir sprechen heute tatsächlich mal über die Nationalteams, denn das haben viele von euch da draußen sich gewünscht. Und dann wollen wir das doch auch wirklich mal hier ausprobieren. Werden wir jetzt mal zweimal in dem Jahr machen und dann sagt ihr einfach, wie euch das gefällt. Das heißt, wir sprechen über eine WM-Qualifikation und eigentlich dachte ich, ich stelle als erste Frage an die Runde, wer mit der besten Laune aus dieser Qualifikation herauskommt. Aber die Antwort darauf müsste ja eigentlich klar sein, Uli, denn England ist das einzige Team aus Europa, das jetzt schon qualifiziert ist für die WM.
Aber du hast die Spiele nicht gesehen, oder?
Was so schlimm schon wieder.
Jetzt was, es gibt eine Vorher und Nachher. Es gibt ein England bis Serbien und ein England ab Serbien. Und ja, ab Serbien war es echt gut. Bis Serbien war es wow. Also wow. Hart.
Aber wie ist dann jetzt dann die grundsätzliche Stimmung? Weil, also das haben ja alle mitbekommen, dass es quasi, da hat ja auch Thomas Tuchel drüber gesprochen, über die Kritik, die er bekommen hat und dann eben dieses 5:0 auswärts in Serbien und jetzt ja 3:0, 5:0 und hat England überhaupt schon ein Gegentor gefangen? Ach ja, klar, stimmt, es gab ja das Testspiel. Aber ansonsten ist man doch hier.
Ja, das war der absolute Tiefpunkt sozusagen, um es mal mit Waldemar Hartmann. Nein, der sollte nicht vorkommen. Machen wir es ohne Waldemar Hartmann.
Machen wir es ohne Hartmann. Aber 18:0 Tore, 6 Spiele, 6 Siege. Ganz so schlimm kann es ja jetzt nicht sein bei England.
Nein, alles in allem ist das eine bis dato soweit so erfolgreiche Amtszeit. Wir kommen ja sicherlich gleich drauf. Also, Tuchel äußert sich ja nur wirklich sehr kleinteilig zu dem, was er vorhat oder warum er Sachen wie macht. Wir haben ihn noch nie als Nationaltrainer erlebt, aber ich habe natürlich versucht, mir meinen Rahmen drauf zu machen auf gewisse Dinge und habe ja das eine oder andere auch gemacht, so dass ich auch ja einen Reim auf Sendung zu sagen hatte als Kommentator. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass das alles so der Plan war. Das Wichtigste ist in so einer Qualifikation, da bleibe ich weiterhin dabei, auch mit Blick auf Deutschland dann zum Beispiel. Manchmal muss man sich einfach qualifizieren und da gibt es ganz hässliche Spiele. Es ist ganz gleich, wie die dann aussehen. Hauptsache, du kommst da irgendwie durch, möglichst mit 3 Punkten. Da waren 1, 2, 3 dabei bei England in dieser Qualifikation. Man kann sie aber, glaube ich, auch erklären, diese Leistungen und auch Resultate zum Teil auch aufgrund der neue Personalie da auf dem Trainerstuhl, so dass alles in allem ist es, sie sind qualifiziert, sie sind sehr souverän qualifiziert als erstes Team. Tuchel grinst schon auch sehr selbstgefällig, wenn er darauf angesprochen wird. Das merkt man schon, dass sie sich denken, so sieht's also aus. Ich habe zu jedem Zeitpunkt aber im Übrigen gefunden, alles komplett im Zeitplan.
Okay, also bei England ist alles super. Wir gehen natürlich gleich noch in die Details rein. Wenn ich mir allein die Tabellenkonstellation anschaue, Alex, dann kann ja bei Spanien auch nicht so viel schiefgegangen sein. Bei 15:0 Toren. Also ja, 3 Tore weniger als England, aber man hat ja auch weniger Spiele. Wir haben ja manche Fünfergruppen, manche Vierergruppen und so weiter und so fort. Also bei Spanien auch alles im Lot. Wie liefen jetzt die letzten beiden?
Ja, sportlich definitiv. Sie haben alles gewonnen. Sie haben aber auch eine sehr, sehr leichte Gruppe mit der Türkei, Georgien und Bulgarien. Also da darf man schon erwarten, dass man
mehr Zahl. Da sehe ich schon Spiele türkische gewinnt. Kommentare, aber ich verstehe, was du meinst.
Genau, darauf wollte ich eingehen. Ich hätte auch gedacht, dass die Türkei ja zumindest mithalten kann oder ihnen den Fight bietet oder es zumindest schwerer macht. Aber sie haben in der Türkei 6-0 gewonnen. Mhm. Also, und ich glaube, sie führten zur Halbzeit schon 4 oder 5-0. Also es war überhaupt nicht schwer, sondern wirklich sehr, sehr leicht. Und das gehört halt auch dazu. 15-0 Tore liest sich super, aber in diesen Vierergruppen, wenn mindestens zwei Gegner halt gar nicht auf Augenhöhe sind, würde ich jetzt nicht überbewerten wollen. Aber klar, sie sind im Flow, gerade fußballerisch. Man weiß das ja von der EM, ne? Sie spielen sehr, sehr guten, ballbesitzorientierten, attraktiven Fußball. Aber die Gegner sind halt nicht die Kragenweite und können nicht mithalten. Das ist eben auch Teil der Story.
Ja, also die Vierergruppen, da läuft man einfach so durch. Ohne Gegentor kannst du ja mal die deutsche Vierergruppe dir angucken. Wie souverän der DFB das da macht. Aber darüber haben wir ja eine eigene Sendung gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Die habt ihr ja hoffentlich schon gehört. Ansonsten könnt ihr die danach hören mit Tobi Escher und Caro Kipper. Also auch bei Spanien alles im Lot. Ja, und Frankreich, Jakob, müssen wir bei Frankreich so wie immer Sportliches von Nebensportlichem trennen? Denn gefühlt ist immer Unruhe da bei Frankreich. Und ich habe jetzt auch schon wieder so leichte Misstöne mitbekommen.
Ja, schon so ein bisschen. Also es gibt Unruhe um Verletzte, um das Management von angeschlagenen Spielern. Und so richtig berauschend sind die Ergebnisse auch nicht. Also man hat ja jetzt auch das letzte Spiel nur unentschieden gespielt in Island und hat jetzt auch nach 4 Spielen, zwar steht man an der Tabellenspitze, aber fand ich auch in keinem Spiel so richtig überzeugt. Gut, man hat 3-0 gegen Aserbaidschan gewonnen, allerdings auch da natürlich die Stärke des Gegners mit einzubeziehen. Aber wenn man ehrlich ist, kommt auch vieles der Probleme jetzt nicht so ganz überraschend, ehrlich gesagt. Also es ist das, was man in Frankreich eigentlich schon seit Jahren immer wieder bespricht, dass man super gutes Personal hat, wahnsinnig viel Potenzial, aber was dann letztendlich auf den Platz kommt, ist nicht so richtig berauschend. Und ob es das jetzt noch wird bis 2026, wenn Deschamps dann tatsächlich ja abtritt, wage ich auch zu bezweifeln.
Mhm. Woher kam denn das, dass Zinedine sich neulich mal wieder geäußert hat und gesagt hat, ja, also ich will ja schon weiter Trainer sein. Alle wissen ja, dass ich gerne mal Frankreich trainieren wollen würde. Das war zumindest so die Zitatkachel, die bei mir gelandet ist. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr aus dem Kontext gerissen war. Aber das ist ja schon relativ auf die 12.
Also ich glaube, es kommt einfach dadurch, dass Deschamps ja auch selber angekündigt hat, dass er nach 2026 aufhören will. Und ich würde mal, also es, die Spatzen pfeifen es ja so ein bisschen in zweiter Generation schon von den Dächern, dass sie dann der Nachfolger werden will und das auch eigentlich alle anderen wollen. Es gab, ich weiß nicht, ob es letzten Herbst oder im Frühjahr war, auch ein Interview mit Mbappé, nachdem er die Auszeit in der Nationalmannschaft genommen hatte. Auch da hat er drüber gesprochen, dass er es wahnsinnig cool finden würde, wenn sie dann der Nachfolger werden würde von Deschamps und dass es sein Traum wäre sozusagen. Und das könnte natürlich auch eine Rolle spielen, was die Spieler wollen. Und ich glaube, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird.
Mhm. Gut, also da werden wir dann nicht komplett überrascht sein, wären wir aber vielleicht auch so nicht gewesen. Jetzt ist ja dann immer das eine, das Sportliche. Da sind wir jetzt so ein bisschen drüber gehudelt, aber ihr könnt gerne noch mehr ins Detail gehen, wenn ihr glaubt, es ist wichtig, das zu wissen. Und das andere ist aber immer, dass wie darüber gesprochen wird. Ich habe den Eindruck, dass bei Nationalteams die Art und Weise, wie die Presse, die heimische darüber berichtet, fast prägender ist als die eigentlichen sportlichen Leistungen, gerade während einer Qualifikation, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, also ja, Christian ist jetzt noch nicht hier, aber normalerweise qualifizieren sich alle Teams, über die wir hier gerade gesprochen haben, für eine Weltmeisterschaft. Und es ist dann ehrlicherweise auch wurscht, es fragt nie jemand danach, wie man sich qualifiziert hat, wenn es dann um das eigentliche Turnier geht. Was würdet ihr denn sagen, also jetzt eine offene Frage an die Runde, wer von euch, wessen Umfeld hat gerade die schlechteste Stimmung mutmaßlich? Oder gibt's hier jemanden, der sagt, bei uns ist wirklich alles positiv?
Ich zeige mit dem Finger auf Uli.
Ich würde relativ deutlich zu Jakob zeigen, sehr, sehr deutlich, bin mir auch ziemlich sicher, dass dem so ist.
Jetzt habe ich hier Fingerpointing initiiert, das ist ja fantastisch.
Hier. Ja. weil es halt Dijon-Fußball ist, das ist ja auch leicht, da mit dem Finger drauf zu zeigen.
Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage. Natürlich, also es ist schon so, dass damit, glaube ich, keiner so richtig glücklich ist, aber man hat auch so ein Stück weit schon das Gefühl, dass es auch jeder weiß und es halt jetzt so lange schon so geht, dass man auch nicht immer wieder es in dem höchsten Maße aufkocht, das ganze Thema. Aber es ist wahrscheinlich gerade im Vergleich dazu, dass es jetzt in Spanien ja absolut super läuft eigentlich und in England ja auch durchaus zumindest so ein bisschen Aufbruchsstimmung gibt. Aber in Frankreich ist es halt jetzt seit 12 Jahren ja schon das Gleiche eigentlich. Und man hat ja letztendlich, glaube ich, auch nicht den sportlichen Erfolg gehabt. Natürlich hat man die WM gewonnen 2018, aber ansonsten ja auch keinen wirklichen Titel geholt und dementsprechend ist es dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig, um immer nur diesen Ergebnisfußball zu spielen. Und ich glaube schon, dass viele sehr erleichtert sein werden, wenn es dann auch einen Neuanfang gibt auf der Trainerposition 2026.
Aber woher kommt denn eigentlich dann der Rückhalt für Deschamps? Also, weil wenn es so viel Kritik gibt und wir alle haben ja auch gesehen, wie nah Frankreich allerdings auch dran war. Also ist es dann so eine Southgate-Thematik, dass man sagt, na gut, er bringt uns ja immer ins Finale und sieht zwar nicht schön aus, aber vielleicht holen wir ja mal den Titel?
Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es kommt auch noch dazu, dass er durchaus, wenn es da mal zwischenzeitlich Probleme gibt, ist er immer wieder ganz gut in der Lage, das auch zu kitten. Also Lucardinho zum Beispiel war jahrelang eher außen vor, hat sich auch durchaus mal kritisch geäußert. Rabiot wollte mal nicht nominiert werden oder wenn er nur auf Abruf dabei war und er kriegt das schon hin, das alles wieder zu managen. Also ich glaube schon, dass er gerade auch von Spielerseiten durchaus Rückhalt hat, weil er einfach zu denen eine gute Beziehung pflegt, zu den meisten. Und ja, aber ansonsten ist es sicherlich auch so ein bisschen das, was du angesprochen hast, dass es halt so ist, man hat vielleicht auch ein bisschen Angst davor, was kommen könnte, weil man ja weiß, was man, also es ist ja nicht so, dass es komplett unerfolgreich ist, aber es würde halt, glaube ich, schon mehr gehen.
Ja, das ist irgendwie eine seltsame Situation. Wie ist denn das in Spanien gerade, Alex? Wie ist das Umfeld da? Also du hast ja schon gesagt, die Spiele haben jetzt ja auch nicht so den riesigen Unterhaltungswert, was quasi Spannung angeht, weil du musst gegen Bulgarien gewinnen, du musst auch gegen ein starkes Georgien gewinnen, aber werden da immer noch die Titel gefeiert der Vergangenheit, wird da vielleicht auch gar nicht so sehr drüber berichtet, weil die Begeisterung fürs Nationalteam ja auch in Spanien eine besondere ist und es äußert sich jetzt nicht in 20.000 Auswärtsfans, um es jetzt mal so zu sagen, wie ist es denn da gerade?
Nee, aktuell läuft's gut. Ich glaube, nicht jeder hält De La Fuente für den Top-Top-Coach, aber er macht's halt sehr, sehr gut. Also der EM-Sieg war wirklich eine große Überraschung. Ich glaube, das hat man so nicht kommen sehen, vor allem, weil es ja vorher den Trainerwechsel gab und sie ja vorher unter Luis Enrique, der ja wirklich eigentlich als Top-Top-Coach gilt, wie man bei PSG sieht, ja bei der WM zuvor enttäuscht hatten gegen Marokko, was war das, das Achtelfinale meine ich oder Viertelfinale, ich glaube Achtelfinale, dann eine sehr, sehr junge Mannschaft, sehr, sehr zusammengewürfelte Mannschaft im Sinne von, es gibt nicht diesen einen Kern von einer Mannschaft und dann hat er wirklich, er kam ja auch von der U21 und hat komplett überrascht, ich glaube die eigenen Fans, die eigenen Spieler wahrscheinlich im Verband und natürlich alle Zuschauer und hat sich dadurch quasi Kredit verdient und hat gezeigt, hey, er kann eine Mannschaft einen und mit ihr auch guten und erfolgreichen Fußball spielen. Beides war ja bei Spanien auch nicht immer der Fall. Ne? Gut 10 Jahre lang ja dann nicht mehr. Und da machen sie jetzt weiter. Und von daher ist das Umfeld sehr, sehr ruhig und sehr zufrieden. Aber glaube ich, so in Expertenkreisen, gerade wenn Gegner kommen, die ne, eine andere Kragenweite haben, sieht man schon auch, er macht schon noch Fehler und nicht alles perfekt, sei es bei der Aufstellung, sei es bei Wechseln. Und da muss man einfach abwarten. Deswegen so ein kleiner Asterix, so ein kleiner Stern hinter der tollen Leistung. Ja, sie gewinnen alles. Ja, sie dominieren, spielen guten Fußball. Aber die Gegner. Ja.
Aber weil du gerade gesagt hast, 10 Jahre lang hatte man keinen Erfolg und schönen Fußball. Welche 10 Jahre meinst du denn da?
Nee, nicht beides nicht. Der Fußball war immer ballbesitzorientiert, aber zwischen dem Double WM 2010 und EM 2012 musste man eben sehr lange warten, ne, bis es wieder erfolgreich wurde mit der EM 2024. Und in den 10 Jahren quasi.
Ey, was das für Maßstäbe sind. Ja, ja, okay, ich verstehe.
Jedes Jahr Turnier, das ist schon klar, aber in der Zeit haben sie schon, finde ich, durchaus enttäuscht, auch wenn ja der Fußball immer gut war, aber eben die Erfolge waren nicht immer da. Ne? WM in Russland sind sie, glaube ich, an Russland gescheitert, aus der Erinnerung, im Achtelfinale ja. als ganz klarer Favorit. Da gab es auch Unstimmigkeiten im Lager, weil ich glaube, Lopetegui wurde 5 Tage vor der WM entlassen.
Genau.
Also deswegen, sie haben immer Potenzial. Sie haben es jahrelang nicht abgerufen, jetzt bei der EM überraschend abgerufen und das führt er weiter bisher erfolgreich. Aber wie gesagt, mal schauen, wenn die größeren Gegner wiederkommen, wie dann der Tenor ist. Ne?
Okay, also 10 Jahre lang kein Titel, niemand hat so schwer wie Spanien, außer vielleicht England. Der Witz lag jetzt sehr nahe. Uli,
wollen wir nur bei Elfmeterschießen vielleicht?
Ach komm, nee, das ist ja ganz olle Kamellen, die nicht mehr aktuell sind. Aber weil du das vorhin so von dir gewiesen hast, dass die Stimmung im Umfeld so schlecht wäre, wie ist es denn jetzt gerade? Und erzähl uns mal ein bisschen was, wie sich Thomas Tuchel eingefunden hat.
Also das hätte alles gestimmt bis letzten Monat, bis Serbien. Da hätte es alles wirklich gestimmt, weil da war es, also und ich zu Recht auch, weil es so eine Form war von, du hattest kein neues Ära-Gefühl in dem Sinne. Also nicht irgendwie das Gefühl, da ist jemand, der einen Overall-Plan verfolgt und noch dazu die Ergebnisse holt und dann im Idealfall sogar noch eine Idee mitbringt. Es hat aber letzten Monat schon nicht gestimmt übrigens. Und jetzt aber vor allen Dingen nach dem Spiel in Serbien, also da hat sich in der Nacht eigentlich während des Spiels zum Teil sogar schon ganz viel gedreht, weil dann natürlich auch die englischen Journalisten diese Erzählung ganz gerne haben von alles war Mist und dann sind sie emporgestiegen und so. Ja. Genau. Mhm, ja. Auferstanden ist wahrscheinlich noch viel besser, ja, weil es dann auch richtig gut passt und so richtig trifft. Das haben sie sehr gerne. Und jetzt wird im Moment eigentlich eher nur noch diskutiert, wird Tuchel das Ganze weitermachen. Es gibt mehr als nur Gerüchte, dass ihm der Job überhaupt keinen Spaß macht und dass er sofort gehen würde. Sollte sich ein vernünftiger Verein melden, sicherlich auch, weil ihn das ein bisschen nervt, dieses ganze mediale Echo. Und jetzt wird natürlich logischerweise, dadurch, dass ja klar war, dass sie sich schnell qualifizieren würden, wird jetzt eigentlich schon sehr plastisch über den Kader diskutiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Tuchel für sich selbst im Verlauf seiner Amtszeit ein paar ganz deutliche und klare Antworten gefunden hat. Also ich möchte auch das nur noch einmal erklären, weil da ist ja viel drüber gesprochen worden. Im Moment ist der Kader das Thema. Also wer soll dann wie wo spielen? Gibt es da schon erste Ideen? Jetzt war Jude Bellingham zum Beispiel nicht mit dabei, auch wenn er gerne dabei gewesen wäre, der natürlich 100%iger Fixstern da sein wird. Und dann gibt es noch 2, 3 Verletzte, über die man sich sorgen könnte und so. Ich hatte das Gefühl, dass Tuchel zunächst, gerade auch in diesen Kaderorgien da vom Senegal-Länderspiel und so, möglichst viele Spieler kennenlernen wollte. Der wollte in der kurzen Zeit, die er hatte, hat sich auch, glaube ich, einen klaren Zeitplan hingelegt, ein Casting veranstalten, hat er viele Einzelne gesehen und irgendwann einmal hat man dann bemerkt, okay, jetzt scheint er so ungefähr seinen Stamm zu haben, also so 30, 32 Spieler im Kopf zu haben. Dann gibt es jetzt einzelne Leute, da muss man mal sehen. Am Beispiel Elliot Anderson, glaube ich, kann man es am deutlichsten machen. Der hat das erste Mal gegen Andorra gespielt, erstes Spiel im September in der Pause, hat das gut gemacht in einem Spiel, das aus meiner Sicht krass verrissen worden ist damals. Da haben sie nur 2-0 gewonnen, im Hinspiel glaube ich sogar nur 1-0. Im Hinspiel habe ich die Kritik auch noch sehr deutlich gekauft, im Rückspiel nicht mehr so sehr. Weil ich habe mal nachgeguckt, das finde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr auf die Schnelle, wie oft Andorra mehr als 3 Gegentore im Schnitt kassiert hat in den letzten 10 Jahren. Und das war, glaube ich, nur einmal der Fall gegen England selbst, dass sie, glaube ich, 6 gefressen haben. Aber an sich ist Andorra, also die Kleinen gibt's nicht mehr. Sagen wir es nochmal, wie es ist. Nein, also die sind nicht mehr so bescheiden, wie sie mal waren. Ich habe jetzt die exakte Zahl, die finde ich jetzt in meinen Aufzeichnungen gerade nicht. Aber jedenfalls war das so. Und dann ging es eben mit Serbien los. Da hat er auch schon wieder mit Elliot Anderson und Declan Rice gespielt, sodass ich glaube, da hat er das Pärchen schon im Kopf. Ich habe das Gefühl, er hat das Pärchen für die Innenverteidigung schon im Kopf. Es ist eh klar, dass um Harry Kane rumgebaut wird. Wenn Saka fit ist, ist auch klar, dass das ein Pärchen ist. Dann geht es nur noch darum, wer spielt links. Und da könnte es Rashford oder Gordon sein, aber auch da liegt er im Grunde fest. Und dann gibt es noch einen Platz, Rodgers, Bellingham, der wird an Bellingham gehen. Und oder Rodgers und oder Essay, die werden beide ihre Plätze haben. Auf der Linksverteidigerposition wird noch am meisten diskutiert in England, weil meist Lewis Skelly, der jetzt gegen Lettland gespielt hat, gerade nicht bei Arsenal spielt. Aber da geht Tuchel auch total entspannt damit um und sagt halt, ja gut, also der ist jetzt auch nicht dabei, weil er so nett ist, sondern wenn er nicht Leistung bringt, auch hier im Camp, dann wird er halt nicht mit eingeladen. Sodass ich das Gefühl habe, eigentlich ist relativ schnell alles weggegangen. Und ich habe, glaube ich, 3 Punkte gesehen. Von einem erzählt er sehr deutlich. Es geht darum, das Aufbauspiel nationalmannschaftstauglich zu machen, also schnelle Prinzipien dem Team mitzugeben, die beruhen auf den Prinzipien der Teams. Das muss man dazu sagen, die wenigsten aus der englischen Truppe sind aus den Big Six. Das ist ungewöhnlich, ist neu, aber das möchte er, glaube ich, auch so. Glaube ich, weiß ich nicht. Dann geht es darum, das Pressing in der gegnerischen Hälfte einzustudieren und einen Mitblock. Also die 3 Dinge, die zuletzt auf Nationalmannschaftsebene zu Titeln geführt haben bei Turnieren. Tuchel ist kein Idiot. Und deswegen glaube ich, ist immer dieses verschmitzte Grinsen der Presse gegenüber dabei gewesen, weil er sich immer denkt, das seid ihr wirklich so dumm, versteht ihr wirklich nicht, dass ich hier kein Vereinsfußball spielen lassen kann.
Aber steckt da nicht auch eine Überheblichkeit drin, die ja Thomas Tuchel auch manchmal schon zum Verhängnis geworden
ja
ist?
Ja, ich bin gestern mit Fritz von Turn und Taxi, schöne Grüße übrigens, zusammengesessen.
Oh, danke zurück.
Und er hat mir nochmal gesagt, er hat niemanden gesehen, der die Presse so verachtet wie Thomas Tuchel. So von oben herab, teilweise auch, also nicht.
Wo war er
nicht
denn als Louis van Gaal in München war. Aber ja.
Ja gut, das, ja, ja, stimmt. Aber also es ist wirklich so, ich habe dann gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Verachten ist, sondern es ist eher manchmal so ein Belächeln an ja der einen oder anderen Stelle.
Schöne Grüße von Luis Enrique übrigens, der mag die Presse auch nicht. Und hierzulande nur nicht so mit.
Ja, ich habe ihm auch gesagt, ich glaube, da gibt es inzwischen ein paar davon, die, also Guardiola ist jetzt auch nicht, der freut sich auch nicht über jede Frage. Ne?
Oh, those boring passes. Pass.
Ja.
Ja, aber sagen wir mal kurz, weil da bin ich hellhörig geworden und dann holen wir gleich Christian mit in die Runde mit rein. Du hast gesagt, es gibt mehr als nur Gerüchte, dass Thomas Tuchel vielleicht gar nicht als Nationaltrainer weiterarbeiten würde. Hä?
Ja, der Job scheint ihm wohl nicht viel Spaß zu machen.
Ja, wusste er denn nicht, wie es ist, englischer Nationaltrainer zu sein?
Doch, ich glaube, das war eine Möglichkeit, ein Turnier zu coachen mit einer Generation, mit der er weiß, dass er was gewinnen kann. Hm. Das hat er, glaube ich, opportunistisch für sich genutzt und würde dann im Zweifel wohl was anderes tun. Und dadurch,
aber nach der WM dann, weil das Turnier kommt ja erst noch. Oder war die Quali das Turnier, was er machen wollte?
Nein. Also bis die WM wird der
also
Coach.
Also die macht er auf jeden Fall, okay.
Machen wir uns mal nichts vor, ja, wenn der nicht, das ist ein Deutscher, also das spielt schon eine Rolle, wenn der nicht mindestens das Halbfinale erreicht.
Ja,
es ist krachend gescheitert und dann will ihn da auch niemand mehr haben.
Ja, okay.
Also
okay,
den Kredit, klar, den Southgate hatte, den hat der never ever.
Okay, aber
gerade
das,
so, wie er
das
umgeht,
heißt
ne?
quasi, also, WM macht er auf jeden Fall ja, und danach Fall. Dann, okay.
Und danach würde er dann, genau.
Aber
vielleicht auch schon im Vorfeld irgendwas anderes halt bekannt geben oder so. Ne? Da geht man in England schon davon aus, dass wenn jetzt, also wir haben das ja schon mal besprochen hier, am liebsten würde er in Spanien arbeiten. Da glaube ich, gibt es jetzt gerade keinen Job, der frei ist. Also wird's keinen geben. Und in England sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was es dann sein könnte. Es sei denn, es würde irgendwie die Nachfolge von Guardiola sein, wenn man sich da irgendwann mal darauf einigen würde. Dann könnte das sein, dass wenn er jetzt mit England ein ordentliches Turnier spielt, ansonsten ist er ja auch erst einmal für die Premier League verbrannt.
Mhm. Ja. Und letzte Frage dann dazu, dann holen wir wirklich Christian rein, sorry, Bernie. Weil du gesagt hast, dass er ja außerhalb der Big Six viel nominiert und auch viel aufstellt. Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass er sagt, er nimmt sich da auch eine gewisse Freiheit raus, weil er vielleicht auch kurzfristiger plant als Southgate, bei dem er ja schon den Eindruck hatte, er wurde zwar bei jedem Turnier hinterfragt, aber er hatte immer das ganz große Ganze im Blick, also eher so die Entwicklung die nächsten 5 Jahre, also 2 Turniere hinweg.
Ja, genau. Also das ist ein wesentlicher Punkt, dass Tuchel das alles konzentriert auf das eine Turnier und aber wenn du so willst, in dem Fall auch das größere Bild im Kopf hat. Also der, das ist ganz, ganz ersichtlich, der bildet einen Kader. Mhm. Nicht die Auswahl der besten Spieler, was ja inzwischen, glaube ich, auch Land auf, Land ab so ist, dass Trainer gespannt haben, das macht halt keinen Sinn, sich 22 Kapitäne einzuladen, sondern man muss schon auch in so einem Turnier Richtung Kader denken, zumal die Kader ja immer größer werden. Und das merkt man schon, dass er da auch Spezialisten gerne hat und haben möchte. Und deswegen ja, aber alles aufs Turnier zentriert. Also das ist dem völlig egal, ob Miles Lewis-Gelly da jetzt Stammspieler oder nicht. Den kann er brauchen für seine Idee. Also nimmt er ihn mit und drückt ihn auch durch.
Was ist denn mit dem Leistungsprinzip? Das ginge hier nicht. Aber gut, das sind andere Themen.
Ja, Moment, Grüße an Mats Hummels, sage ich da nur, ne?
Moment, die Brücke habe ich nicht verstanden.
Keine 22 Kapitäne, Leistungsprinzip.
Ach so, also,
ja. Wurde damals nicht nominiert, obwohl der klare deutsche Tenor im Land war, er ist mindestens gut genug. Und da wurde auch gesagt...
Jetzt weißt du auch, warum die Journalisten alle verachtet werden.
Aber das ist
da wurde auch auf Teambuilding geschaut und eben nicht auf noch einen Hahn in den Korb mehr, noch einen Kapitän mehr, der Ansprüche hegt, sondern eher um... Ne? Darauf wollte ich hinaus. Ich hätte gedacht, ihr checkt das direkt, wenn ich nur den Namen Mats Hummels drop.
Nee, ich denke da ehrlich gesagt nur an ambitionierten Paddle-Tennis-Spieler inzwischen. Ja, aber das ist ja sowieso der interessante Befund, dass ich das Gefühl habe, gerade wenn es um Nationalteams geht, lohnt sich der internationale Blick auf das jeweilige Land viel mehr als der nationale, weil da eben einfach so viel Emotionen und auch ungerechte Bewertungen mit dabei ist. Und das betrifft ja auch besonders, finde ich, die deutsche Berichterstattung zur deutschen Nationalelf. Schau dir an, was die BBC und andere schreiben zum deutschen Nationalteam von dem Turnier und du merkst eine ganz andere Sachlichkeit, auch eine ganz andere Wertschätzung für die Spieler, die auch sagen, naja, rein theoretisch haben sie es, sie haben so nur ein bisschen Probleme, Außenverteidigerposition, große Frage, es kriegt das Nagelsmann jetzt zusammen, aber Ansätze waren zu erkennen, sie sind aber halt in der Restverteidigung anfällig. Und da denke ich mir so, zack, das ist doch eine Analyse, mit der kann ich arbeiten. Und hier wird die ganze Zeit geschrien, Neuer, spielt Manuel Neuer jetzt wieder. Obwohl nie jemand gesagt hat, also nicht mal Manuel Neuer selbst gesagt hätte, er will wieder vom Rücktritt zurücktreten.
Deswegen, aber jetzt warten wir ab, weil die Engländer werden in Zukunft auch schreiben, die haben auf der Nummer 10 gar nichts, weil Florian Wirtz ist eine Vollpfeife, aber sie haben immerhin den neuen goldenen Schuhstürmer in Nick Woltemade.
Ja, okay. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, um Christian Bernhard hier herzlich in dieser Runde zu begrüßen. Bernie, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir haben
Sorry
vorhin,
für die Verspätung.
Du, alles in Ordnung. Wir hatten vorhin das Thema, wie die Stimmung in den einzelnen Ländern ist, jetzt nach dieser Länderspielpause, die wir jetzt hatten. Und die ist eigentlich überall ganz gut. Spanien, England laufen ohne Gegentor voran und bei Frankreich ist halt alles wie immer. Die Ergebnisse sind da, aber ein bisschen geknurrt wird trotzdem und das 2-2 war natürlich jetzt so ein kleines Thema. Ich habe den Eindruck, dass mit Italien wir hier einen anderen Kandidaten haben. Wie ist die Stimmung in Italien aktuell?
Was ist denn dein Eindruck, Max?
Also mein Eindruck ist, dass alles schon wieder im kompletten Panikmodus ist. Vor allem natürlich nach diesem Israel-Spiel, was natürlich jetzt nicht in dieser Länderspielpause war, sondern noch der vorletzten mit dem 5-4. Und ich nehme so eine Mischung aus Panik und Ernüchterung wahr. Panik, weil, oh Gott, wir haben es wieder irgendwie nicht geschafft, den großen Wurf zu machen. Warum kriegen wir das nicht hin? Und Ernüchterung, weil, naja gut, jetzt geht's halt wieder in die Playoffs und dann schauen wir halt und dann wird's halt wieder zittrig.
Also ich nehme es gar nicht so extrem wahr. Es ist ganz klar, bei den Italienern, anders als jetzt bei den anderen drei, die wir hier vorrätig haben, geht jetzt halt alles schon Richtung März. Also wir können, ich freue mich jetzt, dass wir über Gattuso und das alles ein bisschen beschreiben können, aber es ist ja ganz klar, was die Geschichte wird dann Ende März erzählt, nämlich wenn die Italiener dann in den Playoffs wieder antreten müssen. Und weil Uli das ja so schön gesagt
aber
hat.
Aber warte mal ganz kurz, weil... Ja? Wenn man, also klar, man hat 0-3 in Norwegen gewonnen, aber mit einem ordentlichen Sieg gegen Norwegen könnte man sich ja auch noch qualifizieren. Also ist jetzt nichts nicht ausgemacht.
Nee, Max, da muss ich dich leider schnell korrigieren. Es zählt das insgesamte Torverhältnis.
Ja, okay.
Nicht gut, alles, das im direkten Duell und die Norweger, glaube ich, haben 6, 7, 8, 10 Buden gemacht. Also ist
Ja, die einzige plus 26 Chance, und Italien ja, plus 10.
Okay, die einzige Chance, die Italiener haben, und die ist, glaube ich, würde ich auf 1% schätzen, ist, dass die Norweger jetzt im letzten Heimspiel gegen Estland nicht gewinnen. Dann hätten es Italiener sozusagen im direkten Duell im letzten Spiel mit dem Sieg selbst in der Hand sozusagen noch an den Norweger vorbeizuziehen. Aber so wie sich die Norweger präsentieren, glaube ich, ist davon nicht auszugehen. Also um es kurz zu machen, die Italiener sind schon voll im Modus. Ja, der März, es geht wieder in diese Playoffs. Und wie Uli das jetzt so schön beschrieben hat, in den jeweiligen Ländern, logisch schwingt da jetzt schon wieder eine gewisse Angst mit, weil es ist jetzt halt zweimal schiefgegangen für die Italiener, 2017 und 2020 oder 2021. Und dementsprechend wird es halt wieder so eine Psychonummer. Also keiner kann jetzt in die Glaskugel schauen, was da im März passieren wird. Fangen wir mal kurz mit den Fakten an. Also sie sind gesetzt, sie werden in den Playoffs gesetzt sein. Das heißt, sie haben im Halbfinale auf jeden Fall Heimrecht. Das ist schon mal was Gutes. Anscheinend könnten es die Schweden wieder werden, gegen die sie ja 2017 raus sind. Es könnten die Nordmazedonen vielleicht wieder werden. Also das nur für die erste Runde. Und
die Angstgegner.
Ja, Angst gegen, man kann gegen Schweden, weiß nicht, also gegen die aktuellen Schweden vielleicht schon, aber ich muss auch manchmal ein bisschen grinsen, weil klar haben die Italiener bei diesem 0-3 in Norwegen sehr schlecht ausgesehen und sich damit im Prinzip schon mit diesem ersten Spiel alles verbaut. Ich stelle jetzt aber mal die These in den Raum, dass in Norwegen im Moment auch sehr viele andere Teams verlieren können oder verloren hätten und dann bist du in der Gruppe, so wie die Norweger da jetzt durchmarschieren, war es das einfach. Also mit diesem ersten Spiel war dann im Prinzip klar, dass du in die Playoffs musst, weil dir die Norweger nicht den Gefallen tun, wie vielleicht in manch anderer Gruppe, wo auch ein Großer drin ist, dass dann einer den anderen schlägt und so. Die Norweger lassen nichts liegen und werden da verdient und souverän auf die Eins gehen. Und dementsprechend, ja, ist halt diese Sorge wieder vor den Playoffs da. Aber ich finde, unter Gattuso sind jetzt schon einige Sachen auch, über die wir gerne sprechen können, die schon Hoffnung und Mut machen, weil er hat jetzt alle Spiele gewonnen, alle vier. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich für die Italiener, wenn man sich deren letzten Qualifikationswege anschaut. Und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, klar, dieses wilde 5-4 gegen Israel, das war ein Spiel, ich glaube, sowas passiert alle 20 Jahre. Das war wirklich, das hat wenig mit Rationalität zu tun gehabt. Aber sie treffen häufig, regelmäßig. Jetzt das beste Beispiel jetzt gegen Israel vor wenigen Tagen. Das war kein berauschendes Spiel, es war nichts Besonderes. Aber am Ende gewinnen sie es halt 3-0, die Italiener. Und ich weiß nicht, in den letzten Jahren in der Quali kann ich mich nicht an viele 3-0s der Italiener erinnern. Und dementsprechend ist einfach der komplette Fokus jetzt auf März. Er bastelt an der Basis, auf die können wir dann ja gerne auch in Ruhe eingehen. Aber es wird halt einfach darauf ankommen, sind da deine Stammspieler fit, deine wichtigsten Männer? Ich meine, da ist ja auch die heiße Champions-League-Phase da. Da werden viele Spieler auch schon überspielt sein. Und dann ist halt die Frage, wie werden sie mit dem Druck umgehen? Weil das ist ja auch klar, dass kaum rückt dieser Ende März näher, wird logisch in Italien rundherum in der Öffentlichkeit, in der Presse logischerweise nur dieser eine Satz da stehen, nicht schon wieder. Und deswegen wird halt die Frage sein, wie Gattuso und die Spieler das halt von sich weghalten können.
Also schon wirklich mal wieder eine besondere Situation in Italien, aber weil wir jetzt gerade eigentlich mit den anderen schon ein bisschen über die Trainer gesprochen haben, also es gab den Wechsel von Spalletti zu Gattuso, eben das Estland-Spiel war dann das erste von Gattuso, einmal 3-1, das war das 5-0, dann das 5-4 gegen Israel und jetzt hat man nochmal gegen Estland gewonnen auswärts und jetzt jüngst dieses 3-0 gegen Israel. Was hat denn Gattuso verändert und welche Eindrücke hat er so hinterlassen?
Also im Prinzip, also wir haben ja, glaube ich, noch nie darüber gesprochen. Ich war logischerweise auch überrascht, als Gattuso da präsentiert wurde. Gar keine Frage. Und Gattuso hat jetzt nicht in den letzten Jahren logischerweise hier die riesen Meriten im Vereinsfußball vorzuweisen. Auch gar keine Frage. Aber was er ziemlich schnell geschafft hat, er hat dieses Oversinking, nenne ich es jetzt mal, von Spalletti ganz schnell zur Seite gewischt. Also bei Spalletti war das ja sogar doppelt geprägt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Spalletti ein sehr, sehr guter Fußballlehrer, sehr guter Fußballtrainer ist. Aber er hat es halt anscheinend nicht geschafft, diesen Schritt vom Club zum Nationalmannschaftstrainer zu machen. Also er hat die Spieler teilweise taktisch überfordert, einfach mit seinen hohen Ansprüchen, die er an sein Spielsystem hat. Und das kam obendrauf, und das hat Spalletti auch kürzlich jetzt selbst erzählt, er hat gemeint, ich habe sie auch überfrachtet mit der Verantwortung, sozusagen dieses italienische Nationalmannschaftstrikot zu tragen. Sie, sozusagen, er hat eine gewisse Schwere reingebracht. Also er meinte es gut, dass er den Spielern versucht hat, klarzumachen, hey, wir tragen hier das Trikot der italienischen Nationalmannschaft, das ist eine Riesenverantwortung, das ist eine ganz große Sache. Aber er hat es irgendwie zu schwer gemacht. Also er hat es nicht geschafft, da eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Und Gattuso hat von Tag 1 an sozusagen dieses Oversinking weggewaschen, also aufs Taktische kommen wir dann noch. Er hat einfach Feuer reingebracht. Ich meine, dass Gattuso einer ist, wie er auch als Spieler war, der sehr klare Ansprachen hat, der anscheinend die richtigen Worte findet und also es wirklich beeindruckend mit jedem Spieler, mit dem man seit Tag 1 von Gattuso als Nationaltrainer gesprochen hat, hat gemeint, das ist krass, der kommt da rein, der redet 2 Minuten mit dir und du bist angezündet. So, jetzt mal weg vom Taktischen, vom Fußballerischen. Also anscheinend hat er da schon mal einen besseren Zugang gefunden, wie er dies sozusagen positiv dazu kriegt, dieses Nationalmannschaftstrikot-Gefühl zu tragen. Er hat klare Prinzipien installiert, ist eben nicht so, sage ich mal, wankelmütig wie Spalletti mit diesen ganzen taktischen Elementen. Und ja, scheint da jetzt erstmal den Nerv getroffen zu haben. Jetzt ist ja klar, Estland, Israel, was waren die anderen, Moldawien, ja, dass das jetzt nicht die großen Namen sind, darüber müssen wir auch gar nicht diskutieren. Aber Fakt ist, du hast die Ergebnisse aufgezahlt, sie haben, glaube ich, in jedem Spiel mindestens 3 Tore geschossen, manchmal sogar 5 oder 4. Also er hat einen gewissen Schwung reingebracht. Und ich würde sagen, seine größtes Plus, das er jetzt installiert hat, gleich von Anfang an ist, er hat auf Doppelspitze umgestellt. Also die Italiener spielen jetzt wirklich unter Gattuso mit 2 klassischen Neunern, was man jetzt ja auch nicht mehr so häufig sieht. Im Normalfall sind es Retegi und Ken. Also Retegi ja letztjähriger Serie A-Torschützenkönig, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, und Moise Ken, der letztes Jahr diese unfassbar gute Saison hatte und jetzt auch in der Nationalmannschaft ganz fest Fuß gefasst hat. Und man muss sagen, das hat von Anfang an funktioniert. Also die 2 Neuner suchen sich, finden sich, da ist viel Physis im Spiel. Wenn Ken wie jetzt zuletzt verletzt fehlt, dann ist Pio Esposito, der junge Mann von Inter, da jetzt auch mit drin, hat jetzt auch sein erstes Länderspieltor erzielt. Und dann hatten sie ja immer noch einen Scamacca von Atalanta, der zwar aus einer langen Verletzungspause kommt, aber er weiß, vielleicht für Ende März ist er ja auch wieder fit. Also es ist ein ganz klarer Weg, den er da eingeschlagen hat mit 2 Neunern. Und die funktionieren gut. Ich glaube, Retegi hat jetzt schon 5 oder 6 Buden gemacht. Ken hat, glaube ich, 4 oder 5 gemacht. Pio Esposito hat getroffen. Raspadori hat 2 Mal getroffen. Also die Offensiven profitieren schon mal sehr von diesem Gattuso-System.
Das heißt, es bedeutet jetzt, hat jetzt eine ganz andere Bedeutung, wenn man sagt, bei so einer Ansprache von Gattuso, da würde ich gerne Moise Ken spielen. Ja, Leute, ihr müsst immer mit dabei bleiben hier. Kennt ihr doch.
Der hat mich jetzt unvorbereitet erwischt.
So sollte es sein. Aber mich würde mal interessieren, jetzt waren ja die letzten Stationen von Gennaro Gattuso, also zuletzt jetzt bei Hajduk Split, das haben wir wahrscheinlich alle nicht so wirklich im Fokus gehabt, aber vorher ja Jakob bei Marseille und davor bei Valencia. Jakob, Alex, was denkt ihr denn, wenn ihr jetzt das hört, was Gattuso beim italienischen Nationalteam gemacht hat, klingelt's da?
Nee, nicht so wirklich, aber ich glaube, es ist so ein bisschen in der vielleicht nicht so wirklich falsch, aber zumindest, dass es jetzt so erfolgreich anmutet erstmal, das überrascht vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, man kann es auch relativ gut erklären, einfach wie Christian das schon beschrieben hat, dass es halt einfach ein Riesenunterschied ist zwischen Verein und Nationalmannschaft, und ich glaube schon, dass das, was Gattuso auszeichnet und was ihn, glaube ich, auch ausgezeichnet hat, warum er auch als Vereinstrainer ja nicht komplett unerfolgreich war, das lässt sich halt super gut auf die Nationalmannschaft transferieren. Dementsprechend, also ich fand es schon jetzt, als ich gehört habe, dass er das wird, habe ich nicht so gedacht, oh Gott, was wollen die mit dem, sondern habe mir schon gedacht, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus funktionieren kann.
Alex, wie ging es dir?
Ja, ich war überrascht über die Anstellung, weil ich glaube, so viel halte ich von ihm nicht als Coach. erzählt er wahrscheinlich nichts Neues. Er kommt über die motivatorische Komponente, aber alles andere schwierig. Aber vielleicht passt das besser, wie Jakob es gesagt hat, Nationalcoach, der eben nur alle Monate lang paar Wochen seine Spieler sieht und da eben auf Kurs bringen muss. Und in der täglichen Arbeit, ne, kannst du gar nicht so die Details legen. Spalletti ist da das Gegenbeispiel, ne? Der Overthinking, Wort fiel, der, glaube ich, wirklich taktisch herausragend ist, aber vielleicht passt das für den eben nicht, Nationalcoach zu sein, vielleicht passt es für Gattuso besser, weil du eben auch nicht so viel Zeit hast, mit der Mannschaft zu arbeiten, weil du auch nicht so detailliert arbeiten kannst überhaupt, muss man abwarten. Nichtsdestotrotz auch da wieder, ne? Guckt euch die Gegner an, weil er jetzt 3 Spiele gewinnt, ihn gleich in den Himmel zu loben, wäre ich vorsichtig, denn bei Valencia, das war hemdsärmeliger Fußball, ne? Das war nichts Besonderes, im Gegenteil, es war ja auch nicht mal sonderlich erfolgreich. Die Vita spricht schon, glaube ich, ein bisschen eine Wahrheit, und deswegen wäre ich da vorsichtig, gerade wenn es, ich hoffe natürlich, sie qualifizieren sich für die WM, wenn dann gute Gegner kommen, dann nur auf, ja, kommen wir auf die Motivationskomponente setzen und die Spieler anzünden, damit die laufen, ja, das hilft und das ist wichtig, aber es gibt viele andere Komponenten auch, und ob er die alle im Köcher hat, wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
Also nicht falsch verstehen, in Italien wird Gattuso überhaupt nicht hier groß in den Himmel gehoben oder so. Also Gattuso weiß das ja selbst. Ich finde, er spricht Sachen auch sehr klar aus. Er weiß auch selbst, wenn das im März nicht klappt, wie hat er so schön jetzt gesagt, dann wird er sehr weit wegziehen, weg aus Italien. Also das ist ja alles, was bisher passiert ist, ist ja komplett wurscht. Also wenn entweder er führt sie zur WM und dann schauen wir uns mal an, was bei der WM passiert, oder dann passiert ja eh das nächste Erdbeben. Ich meine, ähnlich wie Uli vorhin gesagt hat, Thomas Tuchel ist jetzt auch schön und gut, aber wenn die Engländer da im Viertelfinale bei der WM rausgehen, ja, dann viel Spaß, was da drumherum passiert. Also dementsprechend ist das mit Gattuso logischerweise einzig verknüpft, diese Mannschaft zur WM zu führen. Und ja, da haben sie jetzt mal zumindest die ersten Grundsteine gelegt, die sie selbst legen konnten. Wie gesagt, die Norweger tun ihnen nicht den Gefallen, dass wahrscheinlich ein Türchen mehr aufgeht. Und über den Rest reden wir dann gerne Ende März. Aber über den grünen Klee gelobt oder in den Himmel gehoben wird da gar niemand in Italien. Im Gegenteil, er bringt so eine gewisse Bodenständigkeit mit, wie er eben auch als Spieler war, ist da insofern, glaube ich, echt ein gutes Beispiel dafür, dass er den Spielern halt sagen kann, du pass mal auf, schaut mal an, was ich für eine Karriere gemacht habe, und ich war nicht einer unter den 100 Talentiertesten, die da rumgelaufen sind, und trotzdem habe ich Champions League Titel gewonnen und war ein wichtiger Mann bei einem der größten Clubs jener Zeit in Europa. Also diese Demut, glaube ich, tut allen gut, und ich glaube, ihm wird schon auch ein bisschen Unrecht getan, wenn nur über seine Motivation und nur über sein, er zündet die an, weil, wie gesagt, er hat erkannt, dass die Mannschaft jetzt erstmal mit 2 Neunern gut fährt. Das kann man sagen, ja, hätten andere auch machen können, hat aber halt kein anderer gemacht. Und letzter Satz von mir dazu, weil jetzt habe ich wieder viel geredet, dann auch gerne wieder die anderen. Man sollte, glaube ich, schon nicht vergessen, auch wenn die Italiener zuletzt immer wieder logisch belächelt wurden, auch aufgrund dieser hier 2x WM verpasst, wenn man sich den Kader anschaut, damit kann man schon arbeiten. Also wenn ich...
Das ist ja das Problem.
Aber was heißt
das Problem? Sonst könnte man ja sagen, der italienische Fußball ist total in der Krise. Aber das ist ja das, warum es so auch so große Wellen geschlagen hat, das Verpassen der Weltmeisterschaften.
Genau. Und nochmal, das letzte Verpassen der Weltmeisterschaft ist unverzeihlich, unverzeihbar, indiskutabel. Das von vor 8 Jahren, da könnte man jetzt länger drüber reden, das war nicht eine Mannschaft, die solche Spieler hatte. Also ich würde da schon einen Cut ziehen zwischen den zweien.
Und weißt du, wer da länger drüber geredet hat, Bernie?
Sehr
wir
gerne.
Wir zwei haben da länger drüber geredet. Ja. Das ist Folge 43 in diesem Feed hier. Okay. Italienische Blätter im frischen Herbstwind. Das war dein dritter Auftritt von inzwischen 53 im Rasenfunk.
Oh, okay. Ja,
was du alles weißt. Die Rasenfunk-Stats.
Ja, aber wirklich.
Sehr schön. Nee, wie gesagt, aber das ist ja ein anderes Thema. Klar dürfen die Italiener nicht zum dritten Mal eine WM verpassen in Serie, das steht ja völlig außer Frage, aber da ist eine Mannschaft, die vor 4 Jahren Europameister geworden ist, das haben vielleicht auch einige vergessen, also weiß nicht, wie viele andere Mannschaften in den letzten allzu vielen Jahren einen Titel gewonnen haben, also Nationalmannschaft, das sind nicht so viele.
Also bei Spanien war es ganz düster, haben wir vorhin gelernt, da warst du aber noch nicht da, die haben so schlimme Jahre durchgemacht, Christian, das kannst du dir nicht vorstellen, 10 Jahre hat es gedauert.
Und wie gesagt, nur das Letzte, also Donnarumma, Weltklasse im Tor, dann hast du diese Achse Bastoni, Di Marco über links von Inter gestaltet, du hast jetzt schon, und das hat Gattuso auch wunderbar schon geklärt, du hast dieses Herzstück im Zentrum, Barella plus Tonali, finde ich nicht so schlecht, damit kann man sehr gut arbeiten. Du hast die rechte Seite mit Di Lorenzo und Politano, die von Napoli schon sehr gut harmoniert. Du hast eben die zwei Neuner vorne drin, die funktionieren. Also
du hättest auch theoretisch 840.000 Achter, ne?
Ja, also stimmt, die hättest du, aber
super da, Spieler, die da produziert werden. Das ist fast ein bisschen schade, wenn er dann.
Das stimmt, ja. Er geht im Prinzip
so spielt.
Genau, im Prinzip geht er im Moment ein bisschen dafür weg, weil er einfach das Gefühl hat, dass mit den zwei Neunern das funktioniert. Wie gesagt, Barella und Tonali sind absolut gesetzt und dann ist halt situativ die Frage, ob er noch einen dritten Defensiv-Alliance-Zentrum dazustellt, wie jetzt zum Beispiel gegen Israel, hat er Locatelli da reingepackt. Dann sind Barella und Tonali ein bisschen mehr sozusagen, haben sie ein paar Freiheiten mehr, auch vorne mit reinzugehen. Oder halt eben, wie zuletzt, glaube ich, gegen Estland, da hat er echt so ein sehr offensives 4-2-4 fast gebracht mit Raspadori als linken Mittelfeldspieler, der alles andere ist als ein linker Mittelfeldspieler. Da müssen dann Barella und Tonali logischerweise im Zentrum dann schon eher das Zentrum dicht halten und halt zumachen. Aber also wie gesagt, da ist sehr viel Spielermaterial da und jetzt geht's halt einfach, dieses Spielermaterial von Ende März zu verlängern auf Juni oder Juli, wann ist es dann soweit? Und dann, falls dem so kommen sollte, wünsche ich jetzt schon mal vielen großen viel Spaß, wenn die dann in den USA auf die Italiener treffen, weil wenn eben, und das zeigt auch die Geschichte, letzter Satz dazu, Max, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, italienische Mannschaften, auch in den letzten 20, 30 Jahren, die Titel gewonnen haben, waren selten die talentiertesten oder hatten selten die allergrößten Einzelspieler im Vergleich zu anderen. Jetzt klar kann man sagen, 2006, da waren die Del Pieros, die Tottis, die Cannavaros, Nestas, klar, da war noch viel mehr individuelle Qualität. Aber auch da hat es vielleicht andere Mannschaften gegeben, die individuell noch mal besser waren. Bei den Italienern geht es immer darum, schaffen die das so ein harten Kern zu bilden, so eine Einheit. Und da scheint Gattuso im Moment die ersten Schritte auf dem Weg gegangen zu sein. Die Mannschaft folgt ihm, das merkt man. Und er bringt halt diesen Spirit von 2006 zusammen mit Buffon. Buffon ja weiterhin Teammanager, der hat ganz klar, war der starke Mann, der für Gattuso plädiert hat. Also Gattuso und Buffon probieren da halt im Prinzip wieder diese positive Emotionalität reinzubringen.
Da war doch wieder viel Lob dabei, Max, ne? Hast du ja gehört.
Natürlich, yes. Natürlich. Aber dass wir hier, das ist ja auch richtig so. Aber das bringt mich eigentlich zu dem letzten Thema, was ich gerne mit euch noch durchsprechen würde. Uli, du darfst gerne beginnen, weil du musst ja auch gleich los. Und zwar, wir haben jetzt immer mal wieder schon Spielernamen fallen lassen. Die meisten davon, die sind uns ein Begriff. Aber mich würde interessieren, gibt's denn auch Spieler, wo man jetzt schon sagen kann, wenn die fit bleiben, dann könnten die bei der WM alle überraschen, die nicht jetzt schon auf das Nationalteam von zum Beispiel England geguckt haben. Uli, du hast ja vorhin schon ein paar Namen genannt. Gibt es so Überraschungen wirklich?
Jetzt muss ich mir schon überlegen, was wirklich eine Überraschung wäre.
Also nicht eine Überraschung, glaube, für dich, sondern eine Überraschung für mich. Das ist wichtig. Weil dich also überrascht
Harry Kane, oder?
Wo spielt er?
Bald wieder Tottenham, wenn die Engländer sich das so schön saufen dürfen. Das ist auch die absolute Nicht-Story des Jahrzehnts und er wird dauernd Thomas Frank damit konfrontiert. Das ist so albern, aber gut. Jetzt muss ich mir schnell überlegen, gäbe es noch jemanden, also ich könnte mir vorstellen, dass Tuchel irgendeinen einfach noch völlig random auftaucht, so, um den in den Nationalkader zu nehmen, irgendeinen, der brutal schnell ist, also zum Beispiel so ein Rion Gomoa, sollte der sich bei Liverpool gut machen, ist nicht komplett ausgeschlossen, dass er den dann mitnehmen würde. Oder der hat es natürlich gerade schwer bei Arsenal, aber Ethan Ranieri ist so jemand bei England, den man wahrscheinlich so, also irgendwann, und das ist nicht mehr so weit weg, wird der dann in der Nationalmannschaft auch eine prägende Rolle haben, weil er, glaube ich, gut genug ist. Das sind jetzt aber einfach nur random guesses, weil ich nicht davon ausgehe, dass Tuchel die Möglichkeit hat, jemanden zu nominieren, der wirklich ganz wenig spielt. Ich habe schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ein wahrscheinlich etwas, wenn man es von außen drauf schaut, etwas unwahrscheinlicherer Fall stattfinden wird und Elliot Anderson eine tragende Rolle spielen wird, den jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten so direkt auf dem Schirm hatten, zumal, wenn man sich mal überlegt, was da so im zentralen Mittelfeld rumläuft, dann glaube ich, also das ist meine persönliche Überzeugung, gibt es nur noch die Entscheidung, wer jetzt neben Declan Rice ist gesetzt, klar, haben wir schon kurz gesagt, es gibt wohl die Überlegung, John Stones potenziell auf die Sechs zu ziehen, für den Fall der Fälle, als taktisches Mittel, also wirklich von der Sechs starten zu lassen, nicht dazu zu schieben. Adam Wharton, der bei Crystal Palace wieder sehr gut ist, der jetzt echt aber ein Jahr lang Schwierigkeiten hatte, ist der Zweite. Und dann geht's eigentlich schon Richtung Elliot Anderson, der tendenziell eher eine Acht ist als eine Sechs. Und aber seine Sache jetzt außerordentlich gut macht, läuft alles kurz und klein da im Englands Mittelfeld. Das hat Tuchel wohl sehr imponiert. Der war jetzt gesetzt in den letzten Spielen, seit Andorra eben. Und wahrscheinlich ist das der unbekannteste Name inmitten von schon insgesamt weiterhin sehr, sehr bekannten. Jetzt muss man aufpassen, auch was auf der rechten Abwehrseite zum Beispiel passiert. Da ist Jed Spence jetzt gebracht worden gegen Lettland. Den scheint er gut zu finden. Das ist jetzt auch keiner, auf den man direkt kommt, zumal der bei Tottenham so lala spielt. Und wenn, dann meistens positionsfremd, weil auf der rechten Seite kann er eigentlich gar nichts machen gegen Pedro Porro. Also es gibt noch ein paar Fragezeichen, aber so richtig überraschender Name, wo ich jetzt sagen würde, na, das zeichnet sich aber auf jeden Fall schon ab, dass der dann in der nächsten Länderspielpause noch dazu rutschen wird und dann auf jeden Fall den Platz nimmt, den habe ich nicht. Wenn, dann würde ich auf diese jungen, hypertalentierten Spieler blicken, die eben dann vielleicht den Zuschlag bekommen, wenn es richtig gut läuft oder nicht, aber da müsste ich jetzt wahrscheinlich eben Anderson nennen, der überraschend ist er auch nicht, aber
ja, naja, aber genau so jemand meinte ich. Der hat jetzt 4 Länderspiele gemacht. Wir haben jetzt grob mitbekommen, wann er die gemacht hat, nämlich zuletzt. Und dürfte aber eine wirklich sehr valide Option fürs zentrale Mittelfeld bei der WM sein. Natürlich, es können noch
Modern
viele
Day Dinge passieren. Calvin Phillips, ne? Den kannte man in England damals auch vor dem, was war das Turnier? WM, glaube ich, ne?
EM, muss es EM sein. Ja. Ich glaube, das war die EM, die Italien gewonnen hat, also ja, genau. Die verschoben, ne?
Ja, also da hatte man in England auch schon, wusste man schon, der wird auf jeden Fall da spielen und es war jetzt auch keine Überraschung, dass es in einem Korsett halbwegs kann, aber war jetzt nicht weltweit ein absoluter Begriff und ich würde tippen, dass Elliot Anderson das im Moment auch so ist. Hängt jetzt aber auch wahrscheinlich ein bisschen davon ab, was Nottingham auch im Europapokal macht und so, ob man dann nicht im Sommer auch sagen wird, naja gut, war ja eh klar, dass der wird demnächst auch zum Big Six Club wechseln oder so.
Und ist das eigentlich bei Thomas Tuchel noch so? In seinen Anfangstagen, an den ersten Spieltagen der Premier League, hatte ich den Eindruck, er ist quasi der wiedergeborene Franz Beckenbauer in dem Sinne, dass er in jedem Premier League Stadion gleichzeitig sitzt. So wie einst der Kaiser bei der WM 2006.
Ja, genau. Den hat er, also ich weiß nicht, ob er den noch hat, den Wohnsitz, aber der hatte immer eine Wohnung noch in Fulham. Von dort aus kannst du ja fast zu Fuß gehen in die diversen Premier League Stadien. Also bist auf jeden Fall schneller, als wenn du im Auto fährst. Und um ehrlich zu sein, ich kann es dir gar nicht beantworten. Das sind so Dinge, die blende ich immer komplett aus. Ist mir völlig wurscht, ob der da sitzt oder nicht. Es verschwimmt dann auch alles. Dafür sehe ich zu viel aus England, aber ich glaube weiterhin, dass er sehr fleißig ist. Ja. Also der ist gerne in England. Ich glaube, da lebt auch seine Freundin noch. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Vielleicht ist es auch schon wieder völlig outdated. Das sind die Spalten in den Online-Seiten, die
ist ja auch wurscht, warum er in England ist, aber er ist da.
Genau, ich habe mir zumindest mal sagen lassen, dass seine Freundin da lebt und er seine Wohnung noch hat und deswegen ist er auch gerne dort. Und das lässt sich dann ja immer glücklicherweise für ihn verbinden, um dann auch zu arbeiten. Aber ob es noch so ist, weiß ich gar nicht. Das stand von vor wahrscheinlich, keine Ahnung, 3, 4 Monaten. Oder so.
Das ist auch wirklich nicht wichtig. Wir merken uns Elliot Anderson. Das ist wichtig, dass wir von dem gehört haben. Uli, ich danke dir sehr herzlich. Du ziehst weiter. Vielen, vielen Dank und bis bald mal wieder im Rasenfunk.
Macht es gut.
Hau rein.
Ciao, Uli.
Ciao.
Ciao.
Ja, und dann gebe ich aber die Frage weiter. Jakob, ich habe mir sagen lassen, bei Frankreich gibt es talentierte Fußballspieler. Gibt es denn da auch jemanden, den ich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben könnte, wo du sagst, ne, wenn ich mir jetzt so die letzten Länderspiele angucke, der könnte eine Rolle spielen bei der WM?
Ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen bei Frankreich. Also es ist so ein bisschen die Grundthematik, die ich finde, die es wert ist, auch nochmal kurz anzusprechen, wenn du mir eine kurze Abzweigung erlaubst.
Wir sind im Rasenfunk. Bitte.
Dass es wirklich schwer zu sagen ist in Frankreich, was genau die Achse sein soll jetzt für die nächsten Jahre. Also man hatte ja in der Vergangenheit schon immer so ein Grundgerüst. Man hatte im Mittelfeld lange Kanté, Pogba, auch Matuidi ein bisschen früher noch. dann Griezmann und Giroud im Sturm, dann war klar, Mbappé spielt sowieso immer. Man hatte auch in der Verteidigung ein paar so festere Elemente. Und jetzt kann man das, finde ich, wahnsinnig schwer sagen, was genau die Achse ist. Also man, Torwart und Innenverteidigung ist klar. Da ist man mit Maignan, Saliba und Upamecano. Jetzt hat man so sein Trio gefunden, was, glaube ich, durchaus solide ist auf den Außenverteidigerpositionen. Wahrscheinlich rechts Koundé. Links ist es nicht so wirklich klar, spielt da einer von den beiden Hernandez-Brüdern, wo auch die Thematik ist, dass Theo ja nach Saudi-Arabien gewechselt ist schon, was ja auch so ein bisschen sich durch den Kader zieht. Also man hat ja mit Coman auch noch einen weiteren und auch Kanté, der ja recht überraschend mal wieder nominiert wurde, jetzt nicht in den vergangenen Länderspielpausen, aber davor ja eine Rolle gespielt hat, war ja auch bei der WM dabei, bei der EM dabei letztes Jahr. Aber es ist halt im zentralen Mittelfeld hast du Kamavinga, hast du Kefren Thuram, der jetzt recht frisch dabei ist, also einen der Thuram-Brüder. Du hast Rabiot, der noch so ein bisschen von der älteren Garde ist und da ja auch eine zentrale Rolle gespielt hat, bei dem ich mir aber auch nicht so sicher bin, ob der auf der Doppel-6 so richtig gut aufgehoben ist. Du hast Tchouaméni, du hast aber auch die Problematik, dass Kamavinga, Tchouaméni in der Vergangenheit ständig verletzt sind und dann mal dabei sind, mal wieder nicht dabei sind. Und deswegen hat sich jetzt im zentralen Mittelfeld einer ins Blickfeld gespielt in der Vergangenheit, der vielleicht so ein bisschen als ja, Überraschung gelten könnte, nicht weil er unbedingt unbekannt ist, sondern weil man das vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte mit Manu Koné, der jetzt auch vor der Länderspielpause von der L'Équipe ein großes Profil gewidmet bekommen hat, wo über ihn gesprochen wurde. Und der hat jetzt auch im ersten Spiel gegen Aserbaidschan, fand ich, einen guten Eindruck gemacht.
Beim zweiten hat er auch gespielt,
ja. Geguckt.
Hat er ja, durchgespielt.
Genau, also hat auf jeden Fall gut gespielt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da schafft, sich in die Stammelf auch zu spielen, was glaube ich schon für alle, die ihn jetzt aus der Bundesliga kennen, durchaus eine Überraschung wäre, weil er ja schon bei Gladbach durchaus als Talent galt, aber ja auch da dann eher stagniert ist in den letzten Jahren. Und sich ja jetzt bei der Roma aber durchaus mehr ins Blickfeld gespielt hat. Da, ich glaube, Christian ist auch schon fleißig am Nicken.
Ja, da lohnt es sich dann halt hin und wieder eben auch in die Serie A zu schauen, weil ich sage nur Stichwort Gladbach, das betrifft ja nicht Koné, auch ein gewisser Markus Thuram, glaube ich, hätten auch wenige gedacht. Also es ist schon so, dass solche Spieler auch nochmal in einem anderen Umfeld einen krassen Entwicklungsschritt machen können. Und Jakob, du gleich logisch weiter. Ich wollte eben auch auf Koné raus, also es ist echt beeindruckend, was Koné da bei der Roma letzte Saison schon, also wie viel der Bälle erobert, was der für eine Ballgewinnmaschine ist, was der für eine Physis mit reinbringt. Und ich fand es eben auch beeindruckend, dass der jetzt unter der Schirm wirklich sehr, sehr, sehr viele Minuten bekommt. Also anscheinend ist der auf einem sehr guten Weg, da so einer zu sein, der da im Zentrum wirklich das Zentrum zumacht. Also jetzt hat er mit Gasperini auch einen Trainer bei der Roma, glaube ich, wo er auch auf der Position noch mal viel lernen kann. Ich sage nur Stichwort Ederson, die letzten Jahre bei Atalanta. Also Koné, glaube ich, ist auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg.
Ja, sehe ich auch so. Zumal halt, wie gesagt, die anderen Spieler auch bei vielen so unklar ist. Also Kamavinga ist seit 2 Jahren 2 Wochen fit, 2 Wochen verletzt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass man das anstrengend findet als Nationaltrainer, wenn man dann halt auch ja gar nicht darauf setzen kann, dass sich irgendwelche Abläufe einspielen und dass man dann lieber auf die Spieler setzt, auf die man sich wirklich fitnessmäßig auch verlassen kann. Christian hat gerade Markus Thuram angesprochen, der ist sicherlich auch ein interessantes Beispiel, allerdings ist der in der Nationalmannschaft gar nicht gern gesehen von vielen Fans und auch von der Presse immer sehr kritisch gesehen, also ist ja bei Inter schon hat er sich zu einem richtig, richtig guten Stürmer entwickelt, aber in der Nationalmannschaft funktioniert das bei ihm wirklich überhaupt gar nicht. Hat, meine ich, erst 2 Länderspieltore oder so, also ist auf jeden Fall da überhaupt nicht gut drin und wird sehr kritisch gesehen. Allgemein die Offensive auch, abgesehen davon, dass Mbappé und jetzt auch Ulisse, der sich auf der 10 festgespielt hat bei Frankreich, wenn man das 4-2-3 einspielt, was man jetzt meistens gesehen hat, und aber was dann darum herum passiert, klar, irgendwie wird man Dembélé, wenn er wieder fit ist, einbauen müssen. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Aber da ist halt so ein bisschen die Frage, wer soll überhaupt wo spielen? Dembélé hat seine besten Spiele für Paris jetzt als Mittelstürmer gemacht, auch wenn er da als falsche Neun agiert hat. Da spielt aber auch Mbappé, der das ja auch immer besser macht bei Real und sich da auch besser dran gewöhnt. Du hast Solis, der eigentlich auch natürlich bei den Bayern über rechts kommt, jetzt in der Nationalmannschaft aber eher stärker auf der Zehn war. Und dann hast du drumherum halt auch noch, wie es, glaube ich, viele wissen, tonnenweise Talente, vielversprechende Spieler. Du hast Désiré Doué, Bradley Barcola, du hast ein bisschen die ältere Garde mit Kingsley Coman oder auch Marcus Thuram. Du hast einen Christopher Nkunku, der jetzt plötzlich wieder nominiert wurde und auch gegen Island durchaus einer der Besseren war, auch das Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen hat. Und dann hast du Florian Thauvin, noch einen Älteren, der jetzt wieder nominiert wurde, auch ein Tor geschossen hat, sogar im ersten Spiel. Auch eine ganz schöne Geschichte, dass er über 6 Jahre seit nach seinem letzten Länderspieleinsatz, wo er auch schon getroffen hatte, damals gegen Andorra, jetzt nochmal getroffen hat. Aber es ist halt überhaupt nicht abzusehen, finde ich, wer da spielt. Ekitike wurde jetzt versucht gegen Aserbaidschan, hat nicht gut funktioniert. Und man hat mit Mateta jetzt noch einen ganz anderen Stürmertyp wieder im Kader gehabt, der auch ein Tor geschossen hat, aber sonst sich jetzt auch nicht so wahnsinnig profilieren konnte. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wie dann die französische Nationalmannschaft wirklich zur WM auch aussehen soll. Hm. Aber um auf die ganz anfängliche Frage zurückzukommen, ist es Manu Koné. Und vielleicht wäre dann auch überraschend wäre, ob seines Alters, wenn er eine große Rolle spielen könnte, wo ich es mir aber durchaus vorstellen kann, ist Désiré Doué, der ja jetzt in der letzten Saison bei Paris schon unter Beweis gestellt hat, dass er wirklich ein ganz außergewöhnlicher und besonderer Spieler ist. Vor allem auch, weil er positionell so flexibel ist. Also kann ja Achter spielen, kann aber auch auf dem Flügel spielen, auf der Zehn kann man sich auch als falsche Neun vorstellen. Also der könnte da viele Positionen füllen. Und ich glaube, wenn der wieder fit ist, kann der auf jeden Fall dann auch eine große Rolle spielen. Zumal es ja auch immer so ein bisschen darum geht, vielleicht so kleinere Blöckchen, will ich es mal nennen, zu bilden. Und im Zusammenspiel mit Dembélé hat das ja auch ganz gut geklappt bei ihm. Also vielleicht eine Option, die Deschamps dann auch für gut erachten könnte.
Es ist einfach immer wieder Wahnsinn, wenn man sich diese ganzen Namen einfach nur vergegenwärtigt, die da in der Auswahl stehen bei Frankreich.
Ja, und also, dann kann man sich auch nochmal nur die U21 angucken und könnte auch denken, okay, das könnte jetzt auch ein Nationalmannschaftskader in einem anderen Land sein.
Ja.
Gerade in der Offensive.
Also es ist schon wirklich, es ist wirklich verrückt. Aber dann, Alex, schauen wir mal nach Spanien. Gibt's da denn Spieler, die sich jetzt festgespielt haben? Also gerade vorhin, als vorhin als Pedro Porro zum Beispiel erwähnt wurde, dachte ich mir, ah, das könnte mal so jemand sein, über den man mal länger sprechen könnte. Aber ich würde jetzt auch nicht die Themen wegnehmen. Was glaubst du denn?
Vorgeben.
Oder vorgeben, ja.
Pedro Porro ist zuletzt als Rechtsverteidiger gestartet, liegt natürlich daran, dass Carvajal lange verletzt war von Real Madrid und auch im fortgeschrittenen Alter ist und auch immer wieder verletzt war und jetzt wieder verletzt ist. Also wenn der fit wäre, sähe es vielleicht anders aus, aber Porro war ja, schnuppert ja sowieso an der Stammelf. Generell ist jetzt aber, weiß ich nicht, ob das jetzt der bahnbrechende neue Name ist. Spannend ist definitiv die Mittelstürmerposition, das ist so das größte Fragezeichen. Ich fange mal damit an, denn generell ist der Kader, die Stammelf, Schrägstrich, die Stamm 14 mehr oder weniger set und fest, nämlich wie bei der EM. Nur auf der Mittelstürmerposition, bei der EM war ja Morata noch gesetzt, wie auch bei der letzten WM, aber der faded so mehr oder weniger aus, war jetzt nicht nominiert in der aktuellen Länderspielpause. Und stattdessen hat sich Oyarzabal den Stammplatz erkämpft. Der war ja im EM-Finale von Anfang an, meine ich, auf dem Feld und hat ja auch getroffen. Fliegt aber so ein bisschen unterm Radar, weil er A, nur bei Real Sociedad spielt, B, nicht, ne, international der große Name ist und C, auch nicht der Stürmer-Star schlechthin ist, weil er eher so eine falsche Neun, hängende Neun, Floating Neun ist. Und das funktioniert aktuell tatsächlich ganz gut. Trifft in fast jedem Spiel, hat im EM-Finale, wie erwähnt, getroffen, den Siegtreffer gegen die Engländer geschossen, hat im Nations League-Finale, meine ich, getroffen und trifft jetzt ja fast nach Belieben aktuell und ist eben aber nicht dieser klassische Neuner, wie man ihn kennt. Und das ist ja sehr, sehr interessant, passt natürlich sehr, sehr gut zum Fußball von Spanien, ne? Mit viel Ballbesitz und viel Positionsrochaden und sehr, sehr technisch starken, passstarken Spielern, ist ein sehr schlauer Spieler. Aber eben vom Namen her nicht der Superstar, den könnte man definitiv auf dem Zettel haben. Mal schauen, ob er gesetzt ist oder ob Morata zurückkehrt. Da muss man gucken, wie er sich jetzt bei Como, ne, Christian, schlägt. Der hat ja jetzt ein bisschen, ist ja ein bisschen rumgewandert, kurzfristig zu Milan, dann nach einem halben Jahr, nee, ich gehe in die Türkei zu Galatasaray. Da hat es ihm dann auch wieder nicht gefallen, weil er kein Geld bekommen hat. Jetzt ist er wieder zurück zu Como. Ich glaube, das hilft dem Kollegen Morata nicht, seinen Stammplatz da zurückzuerobern. Von daher aktuell Oyarzabal. Und jetzt ein Name, der noch spannender ist, weil er auch überhaupt, glaube ich, nicht auf dem Radar ist, so der internationalen Presse, ist Samuel Omorodion Agüero vom FC Porto. Das ein ganz anderer Stürmertyp ist, und das ist sehr interessant, dass De La Fuente sagen kann, er kann in Oyarzabal, ne, einen falschen Neuner aufstellen, einen spielstarken, intelligenten Spieler, oder eben in Samuel Omorodion einen sehr, sehr kräftigen, athletischen, kopfballstarken Neuner, so einen typischen Neuner, den aber Spanien ja seit, weiß ich gar nicht, wie viele Jahrhunderten nicht hat normalerweise.
Ja.
Und der ein anderes Element reinbringt. Und der hat jetzt, glaube ich, zuletzt gegen Bulgarien, wenn ich mich nicht täusche, durfte er beginnen. Hat nur eine Halbzeit gespielt. Aber das ist so ein Name, den sollte man auf dem Zettel haben, weil er eben ein neues Element ist, weil er nur in An- und Abführungen in Portugal spielt und dementsprechend noch nicht so, ne, der große Name ist. Und wenn der es in den WM-Kader schaffen sollte, wäre das eine spannende Personalie.
Also 1,93 groß und hat eben bei Porto jetzt in 8 Spielen 5 Tore erzielt in der aktuellen Saison. Nur insgesamt ist es eine sehr gute Quote mit 41 Spielen in der letzten Saison und 25 Toren da. Also das wird ja sowieso wieder die Diskussion werden bei Spanien. Ich sehe mich jetzt ganz schon genau. Die WM-Vorschau aufnehmen, da werden wir auf jeden Fall über Mittelstürmer sprechen. Ganz und dann genau. Ist es aber gut zu wissen, sie haben jetzt 2 unterschiedliche Werkzeuge und beide sind in einer guten Form.
So schaut's aus. Und ansonsten, um noch kurz abzuschließen, Stammelf steht, nur Rodri ist ja auch noch nicht dabei wegen, ich glaube, den Nachwirkungen seiner Kreuzbandverletzung. Subimendi hat sich die Sechserposition unter den Nagel gerissen, ist absolut gesetzt, hat ihn ja im EM-Finale damals ja auch vertreten und das super gemacht. Und da ist natürlich spannend zu sehen, kehrt Rodri voll fit zurück, ist ja auch Kapitän. Was passiert mit Subimendi, der es herausragend macht, auch bei Arsenal. Schade, dass Uli jetzt nicht dabei ist, aber Uli hätte jetzt auch 10 Minuten loben können. De La Fuente spielt ja das klassische 4-3-3, das wird er auch beibehalten. Was machst du dann mit Subimendi? Schiebst du ihn auf die 8, wo aktuell Merino ist, der ja auch ganz gut, ne, unter anderem gegen Deutschland das gemacht hat, bei der EM, der ein sehr kopfballstarker, wuchtiger Achter ist, der vorne rein geht. Ziehst du Subimendi auf die 8, spielst du mit einer Doppel-6, Subimendi, Rodri und dann wird Pedri ein bisschen offensiver. Was machst du mit Dani Olmo? Aktuell wieder ein bisschen verletzt, aber bei der EM auch stark gespielt. Also gerade im Mittelfeld, wenn Rodri zurückkehrt, hat De La Fuente einige Optionen und das, ja, ist natürlich auch sehr spannend zu sehen.
Ich finde, diese spanische Neuner-Diskussion ist auch so ein sehr gutes Beispiel dafür, wie oft die medial so oberflächlich geführt wird, weil wir haben es jetzt ja auch von Alex gehört oder auch was wir geredet haben, vielleicht brauchen die Spanier gar nicht unbedingt einen Neuner, der 25 Buden macht, sondern die brauchen eben einen, so wie es Morata halt auch bei der M gezeigt hat, der halt im Spiel ohne Ball halt auch viel macht und gegen den Ball und sozusagen da Lücken schließt. Also ist halt manchmal auch ein bisschen sehr eindimensional. Oh, der vorne trifft nicht. Ja gut, dafür treffen halt die anderen, wie sie wollen. Also vielleicht ist das ja auch ein Teil der Diskussion, dass, ich glaube, De La Fuente schon ganz gut weiß, was er da brauchen kann und dass er dann halt eben nicht unbedingt den Knipser vorne da im Zentrum drin braucht, sondern einen, der fleißig ist und auch andere Dienste erledigt.
Ja, also generell wie in Deutschland so ein bisschen ähnlich. Ne? Klar, Woltemade durch seinen Monster-Move zu Newcastle hat sich allein deswegen so ein bisschen etabliert, aber spielerisch ist ja noch Luft nach oben. Und auch Spanien, Max, du hast das angesprochen, sie suchen den Mittelstürmer, sie haben verschiedene Optionen, aber es gibt nicht den einen, der so überzeugt, dass er gesetzt ist. Aktuell ja, in Oyarzabal, aber mittelfristig oder bis zur WM muss man es gucken und dann hängt es natürlich auch vom Gegner ab, vom Spiel, von der Taktik oder von dem, was sich De La Fuente ausrechnet, ne, was er sich wünscht für das jeweilige Spiel. Manchmal tauscht er auch zur Halbzeit oder wechselt generell sehr früh schon den Mittelstürmer. Und Morata ist deswegen eine spannende Personalie, weil er ja der Kapitän ist oder war bei der EM. Und wenn der es nicht schafft, jetzt wurde er nicht nominiert, ich will nicht sagen, wäre das ein Politikum, aber wäre das schon ein kleines Ausrufezeichen, ne? Und jetzt haben sie nicht nur Samuel nominiert und mal spielen lassen, sondern Borja Iglesias von Celta Vigo. Man kennt ihn von Leverkusen oder kennt ihn nicht, weil da hat er, glaube ich, 2-3 Mal nur gespielt. Ist jetzt auch nicht die Offenbarung, aber ist in ganz guter Form und wurde nach 4 Jahren mal wieder nominiert, um mal wieder ausgetestet zu werden. Also du merkst schon, Stürmer-Thematik ist definitiv da. Da wird noch rumprobiert und da muss man mal gucken, wer es am Ende schafft.
Aber ich möchte bei allen Diskussionen nochmal darauf verweisen, wenn wir dann, sollte sich Deutschland qualifizieren, wovon aber ja aktuell auszugehen ist, wenn wir dann irgendwann vor der WM drüber sprechen, mit Favorit ja oder nein, vergesst diese Segmente nicht, die wir jetzt gerade hatten, über England, über Frankreich, über Spanien. Es gibt so, so viele gute Fußballnationen, da muss es auch nicht immer der Weltuntergang sein, wenn man vielleicht mal nur unter den Top 8 ist. Und es nicht.
Portugal könnte man da, glaube ich, aus Europa auch noch mit rein.
Haben die noch gute?
Sieger, ne? Also die haben die Spanier geschlagen.
Ja, ich sehe schon auch die Forderungen unter diesem Video und im Forum zu dieser Sendung. Ihr müsst noch andere Nationen mit aufnehmen und die Antwort ist ja, ihr habt recht, müssten wir auch Südamerika und so weiter und so fort. Aber irgendwo muss man dann einen Schlussstrich ziehen. Den wollen wir jetzt dann ziehen, wenn uns Christian noch sagt, ob es bei Italien auch schon Spieler gibt. Du hast vorhin schon ein paar Namen fallen lassen, aber wer würdest du denn sagen, passt da in diese Kategorie, über die wir gerade sprechen?
Ja, die großen Namen, über die wir vorhin schon mal hatten, also die Donnarummas, Bastones, Barellas, Tonalis, glaube ich, muss ich euch nicht vorstellen. Die Calafioris würde ich da auch mit reinnehmen, einer, der absolut Stamm bei Arsenal ist. Also wie gesagt, da ist genug da. Ich würde mich anknüpfen an die Stürmer-Sache, weil eben, wie gesagt, Gattuso ja wirklich erstmal diesen Weg eingeschlagen hat, mit zwei richtigen Neunern Spielern zu wollen. Und ja, Retegi und Ken sind da im Moment die vorne, die gesetzt sind. Aber dann gibt's diesen Herrn, jungen Pio Esposito von Inter, der jetzt eben, wie gesagt, 20 Jahre jung, war die letzten 2 Jahre ausgeliehen an Spezia in der zweiten Liga, hat da, ja, glaube letztes Jahr hat er über 20 Tore gemacht und hat jetzt den Sprung zu Inter geschafft, ist fest in der Rotation bei Inter drin, hat schon bei der Club-WM für Inter gespielt, auch schon Tor geschossen, jetzt hat er sein Serie A Premierentor erzielt vor kurzem, jetzt hat er sein Länderspiel Premierentor erzielt. Und um den ist gerade ein sehr großer Hype in Italien. Ist halt auch wieder so eine Geschichte, wo man sich immer medial ein bisschen, ja, finde ich immer sehr schade, weil da werden jetzt halt schon die großen Vergleiche. Er ist halt vom Typ her ein bisschen Vieri-mäßig, Toni-mäßig, also wahnsinnig bulliger Neuner, bringt große Füße mit, obwohl er erst 20 ist, setzt die auch sehr clever ein, also wirklich mit dem Rücken zum Tor beeindruckend. Und also es ist fast zu viel in Italien, aber es ist halt leider die Medienlandschaft, wie es halt so ist. Aber das Wichtigste ist, der scheint mit beiden Füßen sehr, sehr, sehr gut verankert auf dem Boden zu stehen. Der wirkt nicht als einer, als würde der jetzt da abheben, also zumindest von außen betrachtet. Und er hat in Christian Kibo bei Inter, würde ich mal sagen, den idealen Trainer, der ihn durch diese Phase begleiten kann, weil Kibo zur Erinnerung war ja lange Jahre Inter-Nachwuchstrainer und dann auch Inter-Primavera-Trainer. Und da hat er Pio Esposito auf diesem Weg begleitet, schon mit 16, 17, 18. Der kriegt bei Inter jetzt einfach regelmäßig Spielzeit. Das ist echt faszinierend. Also klar ist, das Duo Thuram-Lautaro ist gesetzt, aber dahinter, der ist fest in der Rotation drin, spielt in der Champions League bei Ajax auswärts von Beginn an, macht's gut, spielt in der Liga regelmäßig und kriegt jetzt eben dadurch, dass Scamacca, ja, ähnliches Thema wie bei anderen Spielern, halt nach einer langen Verletzungspause kommt, ist die Frage, wie schnell der fit wird, ist er im Prinzip die Nummer 3 im italienischen Sturm im Moment. Und dadurch, dass Gattuso ja mit 2 Neunern spielt, ist er da alles andere als weit weg zu spielen. Und also den jungen Mann sollte man diese Saison besonders im Auge halten. Und falls es die Italiener zu WM schaffen sollten, also bin ich mir sicher, dass der mit dabei sein wird. Und wie gesagt, der bringt da wirklich viel jugendliche Energie mit, eine große Füße, ist auch schon ziemlich cleveres Verhalten, trotz seines jungen Alters im 16er. Und wie gesagt, hat mit Kivu da, würde ich sagen, den besten Mann an seiner Seite, der ihn jetzt durch seine erste, sage ich mal, Spitzenteam-Saison führen wird, mit Champions League-Einsätzen, mit Liga-Einsätzen, mit Nationalmannschaftseinsätzen eben. Und ja, also den sollte man im Auge behalten. Das ist ein spannender Mann für die Zukunft.
Francesco Pio Esposito. Wenn ihr ihn einmal auf dem Feld gesehen habt, dann merkt ihr ihn euch.
Der also, fällt auf.
Genau. Ja. Das ist wirklich so. Ich denke mir so, im Moment, wer ist denn dieses Kraftpaket da vorne drin? Ja. Und dann, ja, das ist die Antwort darauf.
Und schöne Geschichte auch, letzter Satz, sorry Max. Jüngster Bruder von, also jüngster von drei Brüdern, die Esposito-Brüder, alle drei Profis, zwei in der Serie A, der dritte in der Serie B. Auch so eine schöne Brüdergeschichte. Und öffne er uns als
nicht
Nesthäkchen.
Dieses Rabbit Hole.
Nee, keine Sorge. Keine Sorge. Aber er als als Nesthäkchen, der jetzt absolut das größte Potenzial mitbringt.
Mhm. Das ist ja nicht so untypisch. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen, vielen Dank für das weitere tolle Feedback und Input zu berühmten Fußballern und deren Zöglingen, die es in den Profifußball schaffen. Es hat uns sehr erheitert in unserer gemeinsamen Chatgruppe und es wurde von uns auch noch erweitert. Also irgendwann wird es das Special dazu geben, aber da müssen sich meine Gäste dann mal 8 bis 9 Stunden für freiräumen, denn das scheint ein weites Feld zu sein aktuell. Aber für den Moment...
Die Thematik können wir dann ja auch aufmachen.
Ja, genau, okay, dann können wir gleich 24 Stunden durchsenden. Also es ist Familien im Fußball, könnte sein, dass das eine Rolle spielt, wen man da als Eltern hat. Aber das machen wir mal an einer anderen Stelle. Für den Moment danke ich euch sehr, das hat große Freude mal gemacht, mal anders mit euch über die Ligen in Anführungszeichen zu sprechen. Ich bin gespannt aufs Feedback der Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank an Jakob Hafke, danke dir.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank an Alex Troika. Freut mich, dass die Stimme gehalten hat. Jetzt bitte mal endlich auskurieren.
Danke sehr, danke sehr.
Und vielen Dank an Christian Bernhard.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Und ich grüße und danke in Abwesenheit natürlich auch Uli Hebel. Und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, in Anwesenheit. Denn ihr wisst, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir verstecken nichts hinter einer Paywall. Wir wollen uns nicht sponsern lassen von irgendwelchen Wettanbietern. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch da draußen auf rasenfunk.de und in den Shownotes dieser Sendung sowie der Videobeschreibung. Da bekommt ihr alle Infos, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Jeder Betrag hilft, auch einmalig. Überlegt einfach, welchen Wert hat so eine Sendung in eurem Leben und wenn ihr uns das dann zukommen lasst, dann kann der Rasenfunk weiter Sendungen produzieren und unsere Gäste bekommen davon ja auch ein kleines Honorar. In diesem Sinne, danke an alle, die das schon getan haben. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Feuer und Flamme OFC, bei Der Löser, herzliche Grüße, bei Ex Wuschel, bei Yannick und bei Ed Bluminio. Vielen Dank für euren Support. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich würde aber auch gern zum deutschen Nationalteam was hören, habe ich eine gute Nachricht für euch. Guckt mal im Feed, eine Folge vor dieser hier haben wir nur das getan mit Caro Kipper und Tobi Escher. Haben wir nur über die beiden Länderspiele des deutschen Teams gesprochen. Kann man ja auch mal nebeneinander stellen, diese beiden Sendungen. In diesem Sinne, bin gespannt auf euer Feedback. Bleibt oder werdet gesund und bis bald im Rasenfunk.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.
So nämlich.